Kannst du dich noch an deinen letzten Umzug erinnern? Ich vermute, die meisten, die älter als 12, 13, 14 Jahre alt sind, sind schon mal umgezogen in ihrem Leben oder ist jemand noch nie umgezogen? Einmal? Das kommt noch, okay. Du musst dich jetzt versuchen, da reinzufühlen in so einen Umzug. Wenn so dieser Moment des Umzugs näher kommt, merkt man ja, dass sich etwas verändert. Es verändert sich etwas in seinem Denken zum Beispiel. Ja, vielleicht entsteht da so etwas wie Vorfreude, eine fröhliche Erwartung auf das neue, vielleicht frischere, vielleicht größere, schönere Gebäude, in das man ziehen darf. Vielleicht ist da auch etwas wie Wehmut, weil mit dem alten Wohngebäude, der alten Wohnung verbindet man emotionales Erlebnisse und man muss irgendwie loslassen. Vielleicht ist da auch etwas wie Angst, dass man sagt, oh nein, dieser Schritt ins Neue, das wird schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Auch das Verhalten ändert sich. Plötzlich ist das Neue im Fokus. Wenn man weiß, ich ziehe demnächst um, wird man wahrscheinlich nicht mehr anfangen, große Sanierungsarbeiten in der alten Wohnung zu beginnen. Man wird sich auch kein maßgeschneidertes Sofa für das Wohnzimmer, das alte, kaufen. Man wird anfangen, vielleicht auszumisten und auszurümpeln, zu gucken, was möchte ich mit in die neue Wohnung nehmen und wo ist es vielleicht auch mal Zeit, sich von Dingen zu trennen, hinter sich zu lassen. Und dann beginnt so dieses ganze Planen und Träumen, wie möchte ich das Neue einrichten und gestalten. Ja, und vielleicht legt man schon ein bisschen Geld zurück, investiert vielleicht schon, hat vielleicht schon den Warenkorb voll und wartet nur darauf, dass man endlich klick drücken kann. Und dann die neue Wohnung beziehen. Als Christen glauben wir daran, dass unser eigentliches Zuhause nicht hier auf der Erde ist. Wir glauben daran, dass im Himmel ein neues Zuhause auf uns wartet. Und die Bibel sagt uns, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das, was wir hier haben, das bleibt nicht, sondern es kommt der Moment, wo wir umziehen dürfen, in ein neues, in ein schönes, ein wunderbares Zuhause bei Gott. Und wir merken gerade in dieser Welt, dass einiges unsicher wird, dass an dieser Welt gerüttelt wird. Und Jesus hat mal gesagt, dass diese Welt in den Wehen liegt. Und Wehen kündigen immer etwas Neues an. Und diese Wehen, die die Welt erlebt, die kündigen an, dass genau dieser Moment kommen wird, dieser Moment des Umzugs, dass Jesus wiederkommt, um sein Volk zu sich zu nehmen, damit alle, die an ihn glauben, zu ihm gehören, dieses neue Zuhause beziehen können. Und immer wenn wir Wehen erleben, wie wir das gerade auch jetzt tun, ganz geballt und auch große Wehen, es gibt viele kleine Wehen, aber Corona war so eine Wehe, die uns richtig erschüttert hat. Dann kam der Krieg in der Ukraine, der hat uns auch irgendwie erschüttert. Und jetzt das, was in Israel passiert, diese Wehen, die sollen uns sagen, eure Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Und es ist jetzt Zeit, euch darauf vorzubereiten, euch darauf einzustellen, dass etwas Neues auf euch wartet. Jesus wird wiederkommen. Das ist eine feste Tatsache, mit der wir rechnen. Die Frage ist, worauf kommt es in dieser Zeit an? Und diese Zeit nennt die Bibel Endzeit. Endzeit ist die Zeit, in der wir uns darauf einstellen, dass es mit dieser Erde, mit dieser Welt zu Ende gehen wird und etwas Neues kommt. Worauf kommt es in dieser Endzeit an, in dieser Zeit, in der ja auch viel an uns gerüttelt wird? Und wir merken, dass Dinge, die uns Sicherheit gegeben haben, die für uns ein Fundament gewesen sind, die fangen an zu bröckeln. Und dieses Gefühl der Sicherheit von unterschiedlichen Dingen fällt plötzlich weg oder wird aufgeweicht. Worauf kommt es an in einer Zeit, in der Wehen zunehmen werden und uns auch als Kinder Gottes mehr und mehr betreffen werden? Und diese Frage, die soll uns die nächsten Sonntage beschäftigen und ich möchte heute mal mit der zentralen Sache anfangen, auf die es ankommt, damit wir in dieser Zeit bestehen. Und das ist ein starker Glaube. In dieser Zeit, in der so viel an uns gerüttelt wird und Sicherheiten und Fundamente wegbrechen, brauchen wir einen starken Glauben. Diese Sicherheit, ich kann mich auf meinen Gott verlassen, ich halte an ihm fest, ich bleibe an ihm dran, damit ich die Herausforderungen der Endzeit bestehen kann und sicher ans Ziel kommen. Wie wird dein Glaube stark? Das ist die Frage, über die ich mit euch nachdenken möchte. Und Hebräer 11, Vers 1 bringt erstmal auf den Punkt, was Glaube überhaupt ist. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hier sind zwei Dinge genannt. Man könnte sagen, der Glaube steht auf zwei festen Beinen. Das erste Bein ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und wir merken, diese Zuversicht auf das, was man hofft, betrifft irgendwie das Zukünftige. Ich stehe sicher in dem Glauben, dass die Zusagen, die Gott macht, dass sie stimmen. Ich stehe sicher auf dieser Zusage, dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird und dass mein Glaube mich rettet. Und weil ich mich an Jesus Christus klammere, diese Zusage eines ewigen Lebens auch mir gilt. Und das Zweite ist dann, wie steht es hier, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist das andere Bein. Und vielleicht, wenn das eine eher das Zukünftige berührt, ist das andere vielleicht etwas, was die Vergangenheit berührt. Tatsachen, auf die unser Glaube aufbaut. Zum Beispiel die Tatsache, dass unser Vater im Himmel diese Welt und auch dich und mich gemacht hat. Wir glauben nicht, dass die Welt durch einen großen Knall entstanden ist, ganz zufällig, und dass sich die Bedeutung unseres Lebens nur dadurch erfüllt, dass wir das Beste von unseren Genen weitergeben und das Schlechte irgendwann verschwindet, sondern unser Glaube steht darauf, dass Gott diese Welt gemacht hat und dass er auch eine Idee hatte mit deinem und meinem Leben, und das gibt uns Bedeutung. Wir glauben daran, dass Gott diese Welt liebt, dass er dich und mich liebt und dass er deswegen seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Ja, und Jesus Christus die Sünde der Welt auf sich nahm und deswegen am Kreuz für uns starb, alle Schuld dieser Welt getragen hat, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Wir glauben fest daran, auch wenn wir das nicht sehen können, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt, dass er nicht auf dieser Erde blieb, sondern dass er zurückgekehrt ist zum Vater im Himmel und dort jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und dass er wiederkommen wird. Wir glauben fest daran, dass der Heilige Geist in diese Welt kam und dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, der auf seinen Namen getauft ist, der Buße getan hat, den Heiligen Geist empfangen hat und nun aus der Kraft des Heiligen Geistes leben kann. Das sind Tatsachen, die wir nicht sehen, die nicht sichtbar sind mit dem Auge, aber wir sind überzeugt davon, dass diese Tatsachen stimmen. Und auf diesen zwei Beinen steht unser Glaube an Jesus Christus. Und ist die Frage, wie wird unser Glaube stärker? Und das ist der erste Instinkt zu sagen, okay, ich muss einfach fester auf diesen Beinen stehen, einen sicheren Stand haben. Das Problem ist aber, dass ich neben diesem Glauben, dieser festen Zuversicht und dieser Überzeugung auch andere Dinge an unseren Glauben heften. Ich glaube, dass wir diese Dinge glauben, aber immer wenn wir merken, unser Glaube wird unsicher, dann wird sichtbar, dass das, worauf wir stehen, nicht nur dieser feste Glaube sind, sondern auch innere Festlegungen und Überzeugungen oder Denkweisen, die diesem Glauben widersprechen. Ich glaube, jeder von uns hat Festlegungen an sich dranheften, an diesem festen Stand dranheften, die dem eigentlichen Glauben entgegenstehen. Wer von euch mag Gorgonzola? Einmal die Hand hoch. Also es gab eine Zeit, da konnte ich Gorgonzola nicht ausstehen. Ich habe mal als Kind eine 4-Käse-Pizza gegessen und ich hätte mich fast übergeben, weil ich diesen Geschmack von Gorgonzola so eklig fand. Und da entstand eine Festlegung in mir, die sagte, Gorgonzola ist eklig, ich werde Gorgonzola nicht essen. Und dann lernte ich Ruth kennen und Ruth liebt Gorgonzola. Und es gab diesen einen Moment, wo wir zum Dönerladen unseres Vertrauens gegangen sind. Ich habe einen Döner bestellt und was bestellt meine Frau? Irgendeine Nudel-Gorgonzola-Soße. Und ich dachte mir, wie kann das denn sein? Wie kann man denn Nudel-Gorgonzola-Soße diesem Döner vorziehen? Und wir saßen dann im Auto und haben dann gegessen im Auto, es war sehr schön. Und sie, Ruth machte diese Schale auf, diese Alu-Schale, wo diese Nudel für Käse oder Gorgonzola drin war. Und dann kam da so ein Duft raus. Ich habe ihn gerochen und dachte, hey, das riecht ja total lecker. Ich bekam plötzlich total Lust, das zu probieren. So, aber da war diese innere Festlegung in mir, die sagte, nein, Gorgonzola ist eklig und auch so ein bisschen Stolz. Ich habe auch Ruth immer gesagt, wie kannst du Gorgonzola essen? So, ne? Und da war auch so dieser Stolz, der sagte, nee, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Wie stehe ich denn jetzt da, wenn ich sage, hey, das riecht ja total lecker, Ruth, ich möchte mal probieren. Und habe dann meinen Döner gegessen und hatte so ein bisschen Wehmut dabei, dass ich nicht probiert habe. Irgendwann kam dann der Moment, wo ich es tatsächlich probiert habe und seitdem lieben wir beide Gorgonzola und regelmäßig gibt es bei uns Gorgonzola-Pizza. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, dass wir Festlegungen in uns haben, die irgendwie entstanden sind, weil wir eine Erfahrung gemacht haben in unserem Leben, die dem Glauben, den wir eigentlich glauben wollen, entgegensteht. Und diese Festlegung, die klebt an uns dran und wir haben einerseits diese Hoffnung und diesen Glauben, dass das, was Gott sagt und zuspricht, stimmt, aber auf der anderen Seite diese andere Festlegung, die dem entgegensteht, die haftet genauso dran und sie hindert uns daran, das, was wir im Glauben eigentlich annehmen wollen, ergreifen. Also Erfahrung kann so etwas sein, was eine Festlegung in deinem Glauben bringt. Es gibt auch Lügen, die wir glauben, aus unterschiedlichen Gründen, die so eine Festlegung sind. Ich habe, dass ich Pastor werden soll, das habe ich zum ersten Mal mitbekommen, als ich 13 etwa war. Da war ich mit meiner Schulklasse im BITS, Berufsinformationszentrum. Und da haben wir dann so ein Computerprogramm, gibt es da, und das kann man dann Fragen beantworten und die spucken dann Berufsvorschläge aus. Und das, was mir dann nach diesem, keine Ahnung, 15, 20 Minuten dauerte, das einzugeben. Und die Berufe, die ausgespuckt wurden, waren Pfarrer in der katholischen Kirche und Pfarrer in der evangelischen Kirche. So, und ich dachte mir auch, das war mir auch so ein bisschen peinlich, so meinen Klassenkameraden gegenüber. Und ich dachte mir auch, never. Niemals werde ich Pastor werden. Und der Grund war, warum ich sagte niemals, war, dass ich mir das einfach nicht zugetraut habe. Ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, vor anderen Leuten zu sprechen. Ich war schüchtern, ich war zurückgezogen. Ja, und es ist spannend, dass sogar das Computerprogramm erkannt hat, was für eine Berufung Gott in mein Leben gelegt hat. Aber ich konnte es nicht sehen, weil ich Lügen geglaubt habe. Ich habe mich durch die Schulzeit gemuschelt und es irgendwie geschafft, bis zur Oberstufe nicht ein einziges Referat zu halten. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber irgendwann kam dann der Moment, wo ich mein erstes Referat halten durfte. Und ich habe dieses Referat gehalten und da kam sogar so etwas wie Spaß in mir hoch. Ich habe nicht nur gemerkt, ich kann das, sondern ich habe Freude daran, dieses Referat zu halten. Ja, und es hat so lange gedauert, bis ich verstanden habe, ich glaube und folge einer Lüge, die eine Festlegung wird, die mich von meiner Berufung fernhält. Und solche Festlegungen, auch so Lügen, können etwas sein, was sich zu unserem Glaubensfundament dazugesellt und wir merken, wir stehen auf einem Fundament des Glaubens, aber vielleicht ist es so, dass dieses Fundament des Glaubens zu 50% aus dem Glauben besteht, den Gott für dich vorgesehen hat, aber auch 50% aus Sachen, die dich hindern, diesen Glauben zu leben. Und nun ist die Frage, wie schaffst du es, dass dein Glaube fester wird? Und das ist erstmal etwas total Paradoxes, aber ich glaube, hier steckt eine ganz zentrale Wahrheit für uns drin. Wenn wir wollen, dass unser Glaube stärker wird, dann müssen wir die Dinge, die sich an unsere Standbeine gehaftet haben und nicht gesund sind, abschütteln. Und das geht nur, indem wir Glaubensschritte tun. Dass wir den sicheren Stand unseres zum Teil auch ungesunden Glaubens verlassen und Schritte tun, Glaubensschritte in die richtige Richtung. Und das bedeutet, dass wir die Dinge, von denen wir eigentlich überzeugt sind, die wir eigentlich glauben, in Anspruch nehmen und anfangen zu leben. Wenn wir uns die Menschen anschauen, die in Hebräer 11 genannt werden, ja, dann merken wir ganz schnell, dass sich der Glaube dieser Menschen nicht an ihren inneren Überzeugungen zuerst gezeigt hat, sondern an dem, wie sie gelebt haben, was sie getan haben. Echter Glaube zeigt sich an unserem Handeln, deswegen sagt Jakobus auch, der Glaube ohne Werke ist tot. Weil an dem, was du tust, wird sichtbar, was du glaubst. Aber dann wird auch an dem, was du nicht tust, sichtbar, was du glaubst. Versteht ihr? Das heißt, wenn wir diesen Glauben ergreifen wollen, wenn wir in diesem Glauben wachsen wollen, dann ist es wichtig, dass wir Glaubensschritte tun. Denn deine Glaubensschritte machen zum einen sichtbar, was du glaubst, aber durch deine Glaubensschritte wird dein Glaube auch klarer, er wird stärker und er wächst. Gucken wir uns einmal an, was für Schritte gemacht werden können. Und ich möchte euch vier Schritte nennen anhand dessen, was uns Hebräer schreibt, aber was uns der Hebräerbrief schreibt. Aber es ist nicht komplett. Es sind einige Schritte, die uns hier genannt werden, aber letztendlich darfst du auch selber gucken, was sind so die ganz konkreten Glaubensschritte, die ich tun mache, wo muss oder darf, wo möchte ich mich herausfordern und so alte Verhaltensweisen ablegen und wachsen im Glauben. Der erste Glaubensschritt, der für mich hier so auf der Hand liegt, ist: Gehorche Gott mehr als deiner Logik. In Vers 4 steht hier: Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redete er noch, obwohl er gestorben ist. Hier ist Abel genannt, der Bruder von Kain, die beiden ersten Söhne von Adam und Eva. Das ist ganz am Anfang der Bibel. Ja, und ganz am Anfang, da gibt es noch gar keine Glaubenstradition. Es ist alles neu. Die Menschen auf der Erde müssen sich neu erfinden und müssen neu überlegen, wie pflegen wir eigentlich jetzt so abgeschnitten vom Garten Eden und von dieser engen Beziehung zu Gott irgendwie Gottes Beziehung, wie können wir Gottesdienst leben? Und ihnen ist irgendwie deutlich und klar, es muss geopfert werden. Nun tun Kain und Abel beide ein Opfer. Kain opfert von seinen Feldfrüchten, aber Abel, der opfert ein Tier, er macht ein Blutopfer, er schlachtet. Er hat aus irgendeinem Grund irgendwie verstanden, dass die Opfer, an denen Gott gefallen hat, Blutopfer sind. Und wenn ihr das hier so hört, merkt ihr, das ist ja total unlogisch. Ja, wieso sollte Gott gefallen haben an einem geschlachteten Tier? Ja, der hat doch kein Tier geschlachtet, der hat auch etwas von seinen Feldfrüchten abgegeben, für ihn hat es auch etwas gekostet. Warum ist denn das Opfer besser? Ja, und es ist rational erstmal vielleicht nicht erklärbar, es geht gegen die Logik, aber Abel war gehorsam. Er hat etwas getan, vielleicht hat er noch gar nicht richtig verstanden, was das soll. Heute wissen wir, dass unsere Schuld Leben kostet. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, und dieser ganze Opferkult, das Blutvergießen der Tiere hat dazu geführt, dass die Sünden der Menschen zugedeckt wurden. Und wir wissen heute, dass Jesus Christus durch sein Blutvergießen uns von aller Schuld befreit. Und Abel war gehorsam entgegen seiner Logik. Und daran hatte Gott gefallen, weil das ein Ausdruck seines Glaubens war. Kennst du das, dass du etwas glaubst, dass die Bibel etwas sagt, das deiner Logik entgegensteht? Ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass Gott heute noch Menschen heilt. Dass Gott übernatürlich ins Leben von Menschen eingreift und dass er sie verändert. Warum glaube ich das? Weil uns die Bibel dazu auffordert, Menschen die Hände aufzulegen und für sie zu beten. Ja, in Markus 16 steht, ihr werdet Menschen die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ja, wenn die Bibel das sagt, obwohl das überhaupt gar nicht passiert, dann müsste es da nicht stehen. Könntet ihr sagen, kümmert euch um die Kranken, macht, dass es ihnen irgendwie in ihrer Krankheit besser geht. Aber nein, wir sollen Hände auflegen in der Erwartung, dass Gott eingreift und sie gesund macht. Und das geht gegen meine Logik, das geht gegen meinen Verstand. Ja, gegen das, was, wie ich groß geworden bin. Ja, wir wissen, Übernatürliches ist eben nicht natürlich. Nein, es ist übernatürlich. Aber wenn ich sage, okay, ich will entgegen meiner Logik dem glauben, dann könnte so ein Glaubensschritt sein, okay, ich tue es. Dann fange ich an, für Kranke zu beten. Nicht nur, dass sie sich irgendwie in ihrer Krankheit besser fühlen, sondern ich will auch im Glauben ergreifen und annehmen und hoffen, dass Gott übernatürlich handelt. Auch das Thema Geld ist so ein Thema, das sprengt manchmal unsere Logik. Ja, es gab so manchen Moment, wo es logisch gesehen total unklug ist, Geld zu geben. Ja, Konto am Limit. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt das Geld gebe, dann kriege ich echt Schwierigkeiten. Und ich habe mich für Gehorsam entschieden und gesagt, okay, ich gebe meinen 10. Teil, weil ich das möchte, weil ich erkenne, dass es ein göttliches Prinzip ist. Und es ist nicht logisch, aber ich habe jedes Mal erlebt, dass Gott mich versorgt und dass ich dann nicht irgendwie 2 Wochen lang fasten muss, sondern dass Gott zurückgibt. Und das ist ein Glaubens- und Vertrauensschritt entgegen der Logik, auf das zu vertrauen, was Gott sagt. Der zweite Glaubensschritt habe ich überschrieben mit Gefalle Gott mehr als Menschen. Der erste ist Gehorche Gott mehr als deiner Logik. Der zweite ist Gefalle Gott mehr als den Menschen. In Vers 5 wird uns von Henoch berichtet. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Total crazy Geschichte, ist auch interessant, das sind irgendwie 3 Verse im ersten Buch Mose 5, wo uns von Henoch berichtet wird, ja, ganz, ganz unspektakulär wird uns davon erzählt, dass Gott ihn einfach wegnahm, ja, und dass er Wohlgefallen an Henoch hatte. Ja, aber das hat mich angesprochen, dieses Gott hatte Gefallen an Henoch. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und dass das unumstößlich ist, aber zu lieben bedeutet nicht automatisch, dass Gott Gefallen hat an dem, was ich tue. Ja, und Gott hatte Gefallen an Henoch, weil Henoch Glauben hatte. Und wahrscheinlich war das so, dass dieser Glaube sich an seinem Handeln gezeigt hat. Ich wünsche mir, dass ich Gott gefalle und merke, wenn ich drüber nachdenke, wem will ich eigentlich gefallen, Gott oder den Menschen, dass in vielen Situationen die Antwort ehrlicherweise den Menschen sein müsste. Aber ich möchte Gott gefallen. Ich möchte tun, was er sagt. Ich möchte ihm folgen. Ja, und das kannst du ja mal überprüfen, in welchen Situationen versuche ich nicht Gott zu gefallen, sondern den Menschen zu gefallen. Und in welchen Situationen bringt mich das in einen Konflikt, weil ich mich dann vielleicht, um Menschen zu gefallen, ganz bewusst gegen einen Weg Gottes entscheide. Und dann kann so ein Glaubensschritt sein, Dinge loszulassen und auf Gott zu vertrauen, weil ich ihm gefallen möchte. Nochmal, dein Verhalten zeigt, was du glaubst. Dein Verhalten zeigt, was du willst. Trachte danach, Gott zu gefallen. Und das dritte ist dann, fürchte Gott mehr als Menschen. In Vers 7 wird uns dann von Noah erzählt. Da heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Die Geschichte von Noah ist eine krasse Geschichte. Ich meine, was würdest du tun, wenn Gott eines Tages zu dir sprechen würde und sagen würde, mein Sohn, meine Tochter, bau mir eine große Arche. Ich möchte die Welt richten, aber dich möchte ich und dein Haus möchte ich retten. Also bau eine große Arche, weil ich möchte nicht nur dich retten, sondern auch alle Tiere dieser Welt, paarweise. Bau also ein großes Schiff, ja, damit ihr dann eines Tages, wenn diese Flut kommt, nicht untergeht, sondern überleben werdet. Was würdet ihr tun? Würdet ihr bauen? Und wenn ihr bauen würdet, wie lange würdet ihr bauen? Wenn du nach einem Monat noch immer keine Wolke am Himmel gesehen hättest, würdest du weiterbauen? Wenn die Leute anfangen würden, über dich zu lachen und zu sagen würden, was seid ihr denn für Trottel? Was baut ihr denn da? Und dann versuchst du zu erklären und sie lachen noch mehr, würdest du weiterbauen? Das ist ja krass, dass Noah über Jahre hinweg alle Mühen auf sich genommen hat und seinem Leben nur noch ein Ziel gewidmet hat, nämlich dem Bau dieses Schiffes. Und er hielt durch, trotz aller Glaubenskämpfe, weil er Gott fürchtete, weil er wusste, dass was Gott sagt, das trifft ein. Und wenn Gott Gericht ankündigt, dann wird es kommen. Ist dir bewusst, dass unsere Situation viele Parallelen hat zu der Situation von Noah? Es wird keine Sintflut mehr kommen, aber Jesus wird kommen. Und Jesus wird wiederkommen, um diese Welt zu richten. Er wird wiederkommen, um diese Welt zu richten und zu gucken, wer ist gerecht und wer hat in dieser Welt ungerecht gelebt. Und wenn man die Bibel ernst nimmt, dann kommt man zu dem Schluss, dass aus sich aus heraus jeder Mensch ungerecht ist. Weil jeder Mensch tagtäglich Dinge tut, die Gott nicht gefallen, die andere Menschen verletzen und zerstören und die einen selber zerstören. Also eigentlich müsste jeder Mensch gerichtet werden, aber der Ausweg ist der Glaube an Jesus Christus, das ist das Evangelium, dass wer an Jesus Christus glaubt und auf ihn baut, nicht ins Gericht kommt, sondern ewiges Leben bekommt. Darum ist es unser Auftrag, nicht eine Arche zu bauen, zu sagen, okay, ich baue mir ein schönes Schiff, vielleicht ein Schiff namens Gemeinde, in der wir uns Sonntag für Sonntag schön treffen können und uns wieder selber erbauen können und sagen können, ja, wir stehen sicher, weil wir kommen ja nicht ins Gericht und wir warten darauf, dass wir endlich in der Herrlichkeit sind. Wir sollen uns keine Arche bauen, in der wir uns zurückziehen, sondern Jesus hat etwas ganz anderes gesagt, nicht zieht euch zurück, rettet euer Leben, sondern setzt alles daran, dass so viele Menschen in dieser Welt gerettet werden, indem wir von Jesus Christus und dem Evangelium erzählen. Und ich frage dich und ich frage mich auch, was hindert uns daran, das zu tun? Was hindert uns daran, in unserem Leben alles daran zu setzen, so wie Noah alles daran gesetzt hat, diese Arche fertig zu kriegen? Und ich glaube, ganz oft ist der erste Grund, der uns hindert, tatsächlich Menschenfurcht. Und das, was dann bleibt, ist mangelnde Gottesfurcht. Es ist beides. Und vielleicht ist der nächste Glaubensschritt für dich und für mich, entgegen aller Menschenfurcht anzufangen, den Mund aufzumachen und von Jesus zu erzählen. Wir laufen tagtäglich an Hunderten, vielleicht Tausenden von Menschen vorbei, die Gott nicht kennen. Und wir wissen, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann haben diese Menschen ein Problem. Aber du bist die Lösung für dieses Problem, weil du die rettende Botschaft in dir trägst. Was hindert uns daran, diese Botschaft weiterzugeben? Menschenfurcht, mangelnde Gottesfurcht? Dann tu einen Glaubensschritt. Ein unbequemer Glaubensschritt, aber schüttel das von dir ab und mach deinen Mund auf. Und das vierte dann, was uns noch begegnet, und damit möchte ich schließen, vertraue Gott mehr als anderen Sicherheiten. Vertraue Gott mehr als anderen Sicherheiten. Es ist dann hier der Glaubensweg von Abraham beschrieben, da heißt es, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Abraham handelte aus Glauben. Gott sagte ihm, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und so wie es geschrieben steht, ist so dieses, während Abraham das hört, ist er schon in Begriff zu gehen. Also es ist nicht so, dass Gott Abraham diesen Auftrag gegeben hat und Abraham prüfte das erstmal, er fastete 2 Monate und irgendwann sagte er dann, okay, ich glaube, ich soll das tun und dann ging er los, sondern er hörte und schon beim Hören stand er entschlossen fest zu gehen und er ging. Was für ein starker Glaube. Abraham ließ seine Sicherheiten los und vertraute Gott, dass ein neues Land auf ihn wartete. Auf uns wartet auch eine neue Heimat und wir sehen sie noch nicht, wir hoffen auf sie. Und unser Glaubensschritt sollte sein, alles daran zu setzen, dass wir diese Heimat erreichen. Abraham, der landete dann irgendwann in diesem Land, aber er war dann auch in diesem Land als Fremder. Er hatte die Verheißung, dass dieses Land das Land sein wird, in dem sein Volk leben wird, aber er konnte das doch nicht sehen, weil es ein fremdes Land war, das von anderen Menschen beherrscht war. Und seit seines Lebens hat sich das nicht verändert. Und er musste an diesem Glauben festhalten, dass die Verheißung trotzdem stimmt und dass sie sich erfüllen wird. Und er hielt daran fest und lebt in dieser Erwartung. Ob Jesus zu deinen Lebzeiten wiederkommt, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht versprechen. Wäre schön, ne? Aber es kann auch sein, dass er erst in 200, 300, 3000 Jahren wiederkommt. Ja, ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Ich wünsche mir, Jesus kommt. Aber es kann sein, dass du diesen Glauben haben musst und bis zum Schluss nicht das sehen kannst, nicht die Erfüllung deines Glaubens sehen kannst, sondern darauf warten musst, dass du stirbst und sich Jesus dann dir zeigt und dich zu ihm holt. Kann sein, das ist schwierig. Und du wirst immer wieder erleben, wie dann in diesen Zeiten auch so Fragen kommen, was ist eigentlich, wenn das alles gar nicht stimmt, wenn ich aufs falsche Pferd gesetzt habe? Aber da dann trotzdem an dem festzuhalten, der sich dir offenbart hat als dein Gott, der dich liebt, das solltest du tun. Und das sollte dein Handeln heute ausdrücken. Vielleicht hast du auch heute Sicherheiten, an denen du hängst, und du merkst, diese Sicherheiten, die halten mich eigentlich davon ab, ganze Sache mit Jesus zu machen und für ihn zu leben, dafür zu leben, dass sein Evangelium in dieser Welt verbreitet wird, dann geh damit doch mal mit Gott ins Gespräch. Und vielleicht ist es der Zeit, diesen Glaubensschritt zu machen und diese falschen Sicherheiten abzuschütteln und zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich weiß, dass du mich tragen wirst. Ich wünsche uns einen starken Glauben. Aber dieser Glaube, der zeigt sich dadurch, dass wir wirklich entschieden für Jesus Christus leben. Dass wir alles daran setzen, dass das Reich Gottes in dieser Welt gebaut wird und wächst. Heute mehr denn je. Denn wir merken die Wehen. Wir merken, dass es mit dieser Welt nicht endlos weitergehen wird. Das heißt, heute ist der Moment, wo wir uns entscheiden müssen. Wo wir uns entscheiden müssen, wollen wir Glaubensschritte tun? Wollen wir mit Gott erleben, was er in dieser Welt noch vorhat? Wollen wir erleben, was es auch mit uns macht, wenn wir seine Glaubenswerkzeuge sind? Oder bleiben wir da stehen, wo wir sind? Wissen, ja, wir sind gerettet. Wir glauben an Jesus. Aber es ist nicht das, was Gott mit uns vorhat. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Und du kannst ja innerlich mitbeten und in diesem Gebet innerlich mal fragen, ja, bin ich, wo stehe ich eigentlich? Habe ich den Mut, Glaubensschritte zu tun? Vielleicht musst du ganz ehrlich sagen, Gott, ich würde gerne diese Glaubensschritte tun, aber ich traue mich nicht. Ja, Gott hat, die Bibel sagt an einer Stelle, Gott schenkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Deswegen, wenn du sagst, ich will diese Glaubensstärke haben, ich will Glaubensschritte machen, aber ich weiß noch nicht, wie und ich traue mir das irgendwie auch noch nicht zu, dann öffne doch trotzdem deine Hände und leg das Gott hin. Denn am Ende ist Gott derjenige, der deinen Glauben stärkt, der dir das gibt, was du brauchst, um diese Glaubensschritte auch zu machen. Aber es ist an uns, diesen sicheren Stand zu verlassen und dann zu erleben, wie Gott derjenige ist, der uns trägt. Wenn du magst, öffne deine Hände. Ja, so, es ist so eine Haltung von Gott. Ich stehe hier, ich habe nichts zu bringen, ich brauche dich. Und ich wünsche mir, dass du das füllst. Drückst auch damit eine Erwartung aus. Und dann wollen wir im Glauben beten, dass Gott uns erfüllt. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast und wir verstehen durften, dass du real bist, dass du uns liebst und dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja, und du siehst unseren Glauben, du kennst die Größe unseres Glaubens, du weißt, wo unser Glaube auch Schieflage erlitten hat. Herr, wir wollen das abschütteln und wir wollen dir nachfolgen, Herr, und Schritte des Glaubens tun und erleben, wie du uns in dieser Welt gebrauchst. Und das geschieht nur durch dich und deine Kraft. Aus uns heraus können wir nichts tun. Ich danke dir, dass du uns deine Kraft in Person des Heiligen Geistes geschenkt hast. So bitte ich dich, Herr, dass du uns heute neu erfüllst mit deinem Geist. Dass wir das neu erleben, wie Kraft durch uns fließt, die unser Denken, die unser Wollen und unser Handeln verändert. Du bist unser Herr, du bist unser König. Wir lieben dich. Wir leben für dich, Herr. Und unser Wunsch ist es, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Hilf uns dabei. Amen.